verschiedenen Grüntönen bemalt waren, und nur hier und dort stach das Rot eines Wehrholzbaumes oder das Gelb eines herbstwelken Breitblattes aus den Kiefern und Wachbäumen hervor. Im Wind konnte er das Ächzen und Stöhnen von Ästen hören, die weit älter waren als er. 1000 Blätter raschelten, und einen Augenblick war der Wald ein tiefgrünes, ewiges Meer, das sich sturmumtost und unendlich fremd hob und senkte. Ghost war dort unten bestimmt nicht allein, dachte er. Alles Mögliche konnte in diesem Meer leben und von den Bäumen verborgen durch die Dunkelheit des Waldes auf die Rundfeste zuschleichen. Alles Mögliche. Wie sollten sie das jemals erfahren? Lange stand er da, während die Sonne hinter den Sägezähnen der Berge versank und die Finsternis durch den Wald herankroch. »John?« rief Samuel Tarly zu ihm hinauf. »Ich dachte mir doch, dass du es wärst. Alles in Ordnung?«
»Ganz gut, ja.« John sprang hinunter. »Wie ist es dir heute ergangen?«
»Gut. Ich habe mich wacker geschlagen, wirklich.«
John wollte dem Freund seine Unruhe nicht aufbürden, nicht, wenn Samuel Tarly gerade endlich etwas Mut fasste.
»Der alte Bär will hier auf Corin Halfhand und die Männer vom Shadow Tower warten.«
»Scheint ein gut befestigter Ort zu sein«, antwortete Sam. »Eine Rundfeste der ersten Menschen, glaubst du, hier wurden Schlachten geschlagen?«
»Bestimmt. Am besten machst du einen Vogel fertig. Mormont wird eine Nachricht nach Hause schicken wollen.«
»Ich wünschte, ich könnte sie alle freilassen. Sie hassen es, im Käfig zu sitzen.«
»Das würdest du auch tun, wenn du fliegen könntest.«
»Wenn ich fliegen könnte, wäre ich längst wieder in Castle Black und würde Schweinepastete essen«, sagte Sam.
John klopfte ihm mit seiner verbrannten Hand auf die Schulter. Gemeinsam gingen sie hinüber ins Lager. Überall wurden Feuer angezündet, über ihnen kamen die Sterne zum Vorschein. Der lange rote Schweif von Mormons Fackel leuchtete heller als der Mond. John hörte die Raben lange, bevor er sie sehen konnte. Manche riefen seinen Namen. Die Vögel waren nicht faul, wenn es darum ging, Lärm zu machen.
»Sie fühlen es ebenfalls.«
»Ich sollte wohl mal nach dem alten Bären schauen«, sagte er. »Der wird auch immer laut, wenn ich ihn nicht rechtzeitig füttere.«
Er ging zu Mormont, der sich mit Thorin Smallwood und einem halben Dutzend anderer Offiziere unterhielt.
»Da bist du ja«, sagte der alte Mann barsch. »Bring uns ein bisschen heißen Wein, ja? Es ist kalt.«
»Ja, Milord.«
John zündete ein Feuer an, holte ein kleines Fässchen von Mormons Lieblingswein, einem kräftigen roten, aus den Vorräten und goss ihn in einen Topf. Diesen hängte er über die Flammen und suchte den Rest der Zutaten zusammen. Der alte Bär nahm es mit seinem heißen, gewürzten Wein sehr genau. So und so viel Zimt, so und so viel Muskat, so und so viel Honig und kein bisschen mehr. Rosinen und Nüsse und getrocknete Beeren, jedoch keine Zitronen. Das war die übelste Form südlicher Ketzerei, was eigentlich seltsam war, da Mormont sein Morgenbier mit Zitrone zu verfeinern pflegte. Das Getränk musste heiß genug sein, damit man sich daran wärmen konnte, doch der Lord Commander bestand darauf, dass es niemals kochen durfte. John behielt den Topf sorgsam im Auge. Unterdessen hörte er die Stimmen aus dem Zelt. Jarmen Buckwell sagte, »Am einfachsten gelangt man zu den Frostfangs, wenn man dem Milkwater bis zu seiner Quelle folgt. Falls wir jedoch diesen Weg einschlagen, wird Mance Ryder uns mit Sicherheit bemerken.« Der Wein dampfte. John nahm den Topf vom Feuer, füllte 8 Becher und trug sie ins Zelt. Der alte Bär betrachtete die grobe Karte, die Sam ihm in Crusters Bergfried gezeichnet hatte. Er nahm einen Becher, nippte am Wein und nickte beifällig. Der Rabe hüpfte seinen Arm hinunter.
»Korn?«
krächzte er.
»Korn? Korn?«
Sir Otten Wüthers lehnte den Wein mit einer Geste ab.
»Ich würde überhaupt nicht in die Berge gehen«, sagte er mit dünner, müder Stimme. »Die Frostfangs sind selbst im Sommer kein Vergnügen, aber jetzt, wenn uns dort ein Sturm überrascht...«
»Ich werde dieses Risiko nur eingehen, falls es unbedingt sein muss«, erwiderte Mormont. »Wildlinge können genauso wenig von Schnee und Stein leben wie wir. Sie werden bald aus den Bergen herunterkommen und für ein Heer, gleich von welcher Größe, stellt der Milkwater den einzigen Weg dar. Insofern haben wir hier einen guten Platz gefunden. Sie können nicht hoffen, sich an uns vorbeischleichen zu können.
Vielleicht wollen Sie das gar nicht. Sie sind Tausende und wir sind höchstens 300, wenn Harfend uns erreicht. Sir Malador nahm einen Becher von John entgegen.
Sollte es zur Schlacht kommen, kann ich mir keinen besseren Ort vorstellen als diesen, verkündete Mormont. Wir werden die Verteidigungsanlagen verstärken, Palisaden aus Gruben und Pfählen, Fußangeln auf den Hängen, jede Bresche wird wieder instand gesetzt, Jamin. Eure Männer mit den besten Augen sollen Ausschau halten. Postiert sie im Kreis um uns herum und entlang des Flusses, damit sich uns niemand unentdeckt nähern kann. Versteckt sie in den Bäumen. Und wir sollten noch Wasser heranholen, mehr als wir brauchen. Wir graben Zisternen. Erstens haben die Männer dann etwas zu tun, und zweitens kann das später vielleicht sehr nützlich sein.
Meine Grenzer, setzte Thorin Smallwood an.
Eure Grenzer werden nur auf dieser Seite des Flusses ausschwärmen, bis Harfend uns erreicht hat. Danach sehen wir weiter. Ich will nicht noch mehr Männer verlieren.
Mance Rider könnte sein Heer einen Tagesritt von hier entfernt versammeln und wir würden es nie erfahren, wandte Smallwood ein.
Wir wissen, wo die Wildlinge sich versammeln, entgegnete Mormont. Craster hat es uns erzählt,